Vor ein paar Jahren kursierte folgender Post in den sozialen Netzwerken. Eine Muslima mit Kopftuch und langem schwarzen Mantel steigt aus einem silberfarbenen Mercedes. Im Hintergrund stehen Menschen in einer Schlange vor der Tafel von Landau und warten auf Gratisessen. Der hämische Kommentar unter dem Bild:
Mit dem dicken Schlitten bei der Tafel vorbeifahren. Ich habe Déjà-vu als ehemaliger Sachbearbeiter in einem Sozialamt.
Mein Name ist Gabriele Knetsch. Jedes Jahr am Tag der Pressefreiheit gehe ich in die Schule meiner Kinder und spreche mit Jugendlichen über Posts wie diesen. Die Absicht dieser Workshops ist es, die Medienkompetenz Jugendlicher zu stärken, um sie vor falschen Botschaften von Populisten zu schützen. Wie erkennt man Fake News? Oder besser gesagt, Desinformation. Denn um News, Nachrichten, handelt es sich bei Behauptungen wie dieser nicht wirklich. Aus diesem Grund bevorzugen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den neutraleren Begriff Desinformation für gezielt falsch gestreute Information. Das Foto liefert ja scheinbar einen Beweis für die Wahrhaftigkeit des Kommentars. Die Wahrheit postet die Landauer Tafel gleich am nächsten Tag auf Facebook.
Mit dem abgebildeten Auto wird eine deutsche Rentnerin abgeholt, die den Weg zur Tafel nicht mehr alleine zurücklegen kann. Hilfsbereite Nachbarn fahren sie dann mit ihren Autos zur Ausgabestelle. Dazu gehört auch diese muslimische Familie, die von uns keinerlei Lebensmittel bezieht.
Ob der Verfasser die Tatsachen absichtlich verdreht hat oder die Situation falsch wahrgenommen hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall machte er gezielt Stimmung gegen muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. An den Schulen frage ich die Schülerinnen und Schüler, was das mit ihnen macht. Meistens befinden sich darunter auch welche mit muslimischem Hintergrund. Sie fühlen sich durch den Post über die Muslime vor der Landauer Tafel diskriminiert. Sie sprechen von Hetze gegen Migranten. Und genau so wird der Post in den Kommentaren auch verstanden. Versehen mit der Aufforderung, bitte teilen. Die hetzerische Desinformation verbreitet sich durch jeden Klick auf den Teilen-Button immer weiter. Für dieses Feature mache ich mir Gedanken darüber, ob ich das Thema anhand dieses Beispiels erklären soll, weil auch ich diese Lüge so weiter in die Welt setze. Journalisten und Journalistinnen tragen beim Verbreiten von Desinformation eine große Verantwortung. Dazu später mehr. Warum ich mich dafür entscheide? Der Post ist ein typisches Beispiel für rechte Desinformation, die das Thema Migration für ihre Zwecke missbraucht. In den sozialen Medien verbreitet sich Desinformation schnell. Posts können viral gehen und hohe Reichweite erzielen. Durch KI wird Fälschen auf realistische Weise immer einfacher. Das machen sich rechte und populistische Parteien häufig sehr professionell zunutze. Die AfD in diesem Land oder die FPÖ in Österreich machten mit fremdenfeindlichen Parolen Stimmung im Wahlkampf. Bei den Wahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg errang die AfD in diesem Jahr rund 30%. In Österreich siegte die rechtsradikale FPÖ. In den USA setzt Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kamala Harris gezielt auf Lügen. Und zwar öfter als seine Gegnerin, die auch ein paar Unwahrheiten über Trump sagte. Das überprüften Faktenchecker wie die Kollegen von Korrektiv. Im TV-Duell mit der Kandidatin der Demokraten behauptete Trump, Einwanderer aus Haiti würden in Springfield Hunde und Katzen ihrer Nachbarn essen. Tragen Fake News zum Sieg populistischer oder rechtsradikaler Parteien bei? Könnten sie bei knappen Ergebnissen gar das Ruder für einen Kandidaten oder eine Kandidatin herumreißen? Das sind beunruhigende Szenarien für eine Demokratie. So einfach sind die Zusammenhänge allerdings nicht, sagen die Forschenden. An der Schiller-Universität in Jena forscht Edda Humprecht, Professorin für digitale Kommunikation, zu der Frage, wie Desinformation die Gesellschaft beeinflusst.
Also es funktioniert nicht so, dass jetzt einzelne Geschichten oder auch Kampagnen kursieren und wahlentscheidend sind. Zumindest gibt es dafür keine empirische Evidenz und das wäre auch sehr schwer zu messen. Die Effekte, die von Desinformation ausgehen, sind eher langfristig oder mittelfristig, indem sie beispielsweise das Vertrauen in Institutionen oder auch in politische Akteure untergraben und zur Verunsicherung führen und dann langfristig auch zu einer größeren Polarisierung unter Umständen führen können.
Also, Wählerinnen und Wähler entscheiden sich nicht für Donald Trump, weil sie dessen Lügen glauben. Sie wählen auch nicht die AfD, weil sie mal ein rassistisches Fake-Video dieser Partei auf Instagram gesehen haben. Aber warum setzt der Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Wahlkampf dann gezielt auf Desinformation?
Der Mechanismus ist eher so, dass bestehende Einstellungen bestärkt werden. Also die Menschen, die ohnehin an bestimmte Dinge glauben und das hören und dann auch noch von politischen Entscheidungsträgern, also von Personen, denen sie vertrauen, werden dadurch bestärkt. Und das ist, was Trump hier tut. Er spricht hier zu seiner Anhängerschaft und erzählt ihnen das, was sie hören wollen, sodass dann möglicherweise auch noch mehr Menschen, die ohnehin ihm zugeneigt sind, dann tatsächlich auch abstimmen.
Das ist die Hoffnung von rechten Populisten, dass sie durch besonders schockierende oder negative oder rassistische Aussagen, auch wenn die falsch sind, noch ein paar Menschen zusätzlich dazu motivieren können, zur Wahlurne zu gehen. Das funktioniert aber nur bei Menschen, die ohnehin schon ähnliche Positionen vertreten. Fabian Prochazka ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt. Er hat sich damit beschäftigt, wie Verschwörungsmythen und rechte Diskurse im Netz verbreitet werden.
Wir wissen auch aus der Wahlforschung, dass politische Werbekampagnen beispielsweise jetzt selten dazu führen, dass Menschen ihre Meinung ändern. Also sie schaffen es ganz, ganz schwierig, jetzt einen grünen Wähler davon zu überzeugen, bei der nächsten Wahl irgendwie für die AfD seine Stimme abzugeben. Wo aber politische Werbung und politische Kommunikation gut oder sagen wir mal besser funktioniert, ist, wenn es um Mobilisierung geht.
Ob die Kommunikation falsch oder richtig ist, ist für die Mobilisierung zweitrangig. Über einen Grundsatz sind sich Kommunikations- und Wahlforscher einig. Es ist sehr schwer, die Einstellung von Menschen zu ändern und noch schwerer, ihr Verhalten zu ändern.
Wir alle rationalisieren uns natürlich die Dinge immer so zusammen, wie sie auch zu unserem Weltbild passen. Also wir glauben die Dinge, die zu unseren Voreinstellungen passen, die uns zu unseren Erfahrungen passen. Und das ist auch eigentlich so psychologisch betrachtet ein guter Mechanismus, weil wir uns anders ja in der Welt auch kaum orientieren und zurechtfinden könnten. Gleichzeitig sorgt es aber auch natürlich dafür, dass wir häufig nicht besonders empfänglich sind für tatsächlich gute und bessere Argumente.
Fassen wir zusammen. Einzelne Falschnachrichten sind nicht wahlentscheidend, aber sie werden im Wahlkampf trotzdem als Strategie eingesetzt. Vor allem populistische Politiker setzen darauf, mit emotionalisierten, überspitzten und teilweise erfundenen Botschaften noch Wähler zu mobilisieren, die ihren Positionen ohnehin nahestehen. Aber wer ist besonders beeinflussbar? Im Verdacht stehen in der medialen Berichterstattung häufig junge Menschen. Junge haben bei den Wahlen im Osten prozentual mehr Stimmen für die AfD abgegeben als Ältere. In Thüringen wählten beispielsweise Wähler unter 24 zu 36% AfD, über 60-Jährige hingegen nur zu 30%. Gleichzeitig informieren sich gerade junge Menschen sehr stark über Social Media. Vor der Europawahl im Juni 2024 habe ich mich mit Jugendlichen aus der Mittelschule Ebersberg getroffen und sie gefragt, wie informieren sie sich über Politik?
Wenn dann bekommt man das halt als junger Mensch eigentlich über Social Media mit, weil keiner von uns liest Zeitung.
Die meisten sind in dieser 10. Klasse auf TikTok. Auf ihrer TikTok-Startseite, der For You-Page, wird ihnen diese Partei besonders häufig angezeigt.
Also AfD kam öfter auf meine For You-Page.
AfD?
Genau.
Wie waren die so?
Also die zeigen sich so aus, als würden sie nichts Schlimmes tun, im Endeffekt, aber so eigentlich tun sie was Schlimmes.
Viele Jugendliche sind unzufrieden mit aktuellen Politikern, misstrauen den Institutionen. Und die AfD spricht sie direkt mit jugendnahen Posts an, die diese Einstellungen aufgreifen. Die Ebersberger Jugendlichen sagen, dass sie die AfD nicht wählen würden. Und das, obwohl alle von ihnen schon Videos dieser in Teilen rechtsradikalen Partei in ihren TikTok-Kanal gespült bekamen. Videos wie dieses.
Du glaubst, dass Männer schwanger werden können? Nicht AfD wählen.
Zu sehen ist ein scheinbar lustiger, cooler Comic. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine Anhäufung von perfiden Unterstellungen, die die AfD der Regierung unterschiebt, um sie zu diskreditieren.
Es ist halt sehr schlau gemacht, weil es halt so modern gestaltet ist. Da fallen viele Menschen drauf rein.
In den Medien wird immer wieder folgender Zusammenhang diskutiert. Wählen junge Menschen vor allem deshalb die AfD, weil sie auf TikTok so viele AfD-Videos zu sehen bekommen? Fabian Prochazka führt gerade eine große Befragung von Jugendlichen zu ihrem Mediennutzungsverhalten durch. Diese These hält er für zu simpel.
Das wäre schon eine sehr, sehr einfache Vorstellung von Medienwirkungen und vor allem auch von Wahlentscheidungen. Also da spielen natürlich unmittelbare Erlebnisse in der Lebenswelt, Einstellungen, mangelndes Vertrauen in Institutionen, fremdenfeindliche Einstellungen und so weiter schon eine deutlich größere Rolle für die Wahlentscheidung, die AfD zu wählen, als jetzt TikTok-Videos dort spielen würden.
Den Ebersberger Mittelschülern ist schnell klar, dass es sich hier nicht um seriös recherchierte Informationen, sondern um Desinformation handelt. Jugendliche sind oft kompetenter und medienkritischer, als viele Erwachsene es ihnen zutrauen. Das hat Fabian Prochazka in seiner aktuellen Studie herausgefunden, für die er 50 junge Menschen befragt hat. Der Medienforscher aus Erfurt sagt, Jugendliche wüssten durchaus, wie sie die Glaubwürdigkeit von Informationen einschätzen können. Die Quelle checken, auf Kommentare unter dem Bild achten, prüfen, ob die Information kohärent und stimmig wirkt und ob der Account verifiziert ist.
Das merkt man schon, dass Jugendliche schon so eine Art Grundskepsis haben, und ich glaube, das ist auch bei vielen Erwachsenen der Fall, gegenüber gerade dem, was so auf sozialen Medien passiert. Und die Jugendlichen, die wir jetzt zumindest befragt haben, durchaus auch Handwerkszeug haben, mit dem sie darüber entscheiden können, ob irgendwas glaubwürdig ist oder nicht.
Viele Jugendliche sind sich wie die Zehntklässler aus Ebersberg bewusst, dass Desinformation eine Gefahr in den sozialen Netzwerken darstellt. Die Angst vor Desinformation kann zu einem generellen Misstrauen führen, wie bei der 17-jährigen Ekin.
Ich finde, die TikTok-Videos sind dann immer manipulativ und das entspricht nicht der Wahrheit.
Von allen Politikern grundsätzlich jetzt, oder was meinst du da jetzt?
Ja, weil die wollen, also die zeigen immer die beste Seite, aber die zeigen halt nicht auch die Nachteile.
Diese Aussage bringt mich zum Nachdenken. Das wäre ja für eine Demokratie kontraproduktiv, wenn sich Menschen aus Angst vor Desinformation von jeglicher politischer Berichterstattung abwenden würden. Information über unabhängige Medien ist die Grundlage dafür, eine politische Entscheidung zu treffen. Als Journalistin berichte ich immer wieder darüber, wie Politiker der AfD oder andere Populisten die Meinungsbildung beeinflussen. In meinen Medienworkshops mit Schülerinnen und Schülern sprechen wir über Desinformation. Aber kann dieser Schuss auch nach hinten losgehen? Inwiefern kann Aufklärung über Fake News nützen und inwieweit schadet sie sogar? Zu dieser Frage sind gleich mehrere Studien erschienen. Ein Forscherteam veröffentlichte im Juni 2024 in Nature Human Behavior folgendes Ergebnis. Menschen, die man gezielt schult, Falschnachrichten zu erkennen, etwa durch Faktenchecks, Medienberichte zu Desinformation oder durch Tipps, wie sie Nachrichten auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen können, erkennen Desinformation tatsächlich besser. Also erstmal ein Erfolg. Gleichzeitig wächst in ihnen aber auch eine grundsätzliche Skepsis und das Misstrauen gegenüber jeglicher Information. Sie glauben gar nichts mehr. Überwiegt der Schaden sogar den Nutzen? Fragen sich die Forschenden. Eine berechtigte Frage, wenn man eine zweite, schon etwas ältere Studie dazu nimmt, die 2020 in Science publiziert wurde. Amerikanische Mediennutzer sind im Alltag sehr wenig mit Fake News konfrontiert, sagen die Autoren. Desinformation mache nur 0,15% ihres täglichen Medienkonsums aus. Der Großteil der Befragten konsumiert politische Informationen außerdem nach wie vor über die Nachrichten im Fernsehen und nicht über Social Media. Das heißt nicht, dass Menschen in den etablierten Medien nicht mit Desinformation in Kontakt kommen. Dort wird sie aber in der Regel gekennzeichnet und in den Kontext eingeordnet.
In den sozialen Medien ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Nutzenden überhaupt aktiv. Das heißt, es gibt bestimmte Themen, die zu großen Aufregern werden, die möglicherweise für einen Großteil der Bevölkerung gar nicht so relevant sind. Was ein anderer Mechanismus ist, der einsetzt, ist, dass dann Massenmedien teilweise diese Geschichten aufnehmen und dann auch noch darüber berichten. Und dann erfährt ein viel größerer Teil der Bevölkerung eigentlich von diesen Inhalten und setzt sich damit auseinander.
Alarmismus ist fehl am Platz. Und nicht jede Desinformation ist es wert, richtiggestellt zu werden. Denn dadurch wird die Lüge ja nochmal wiederholt. Eine Zwickmühle für Journalisten. Wie sollen sie über dieses gesellschaftlich relevante Thema berichten?
Beispielsweise, dass man die falsche Information nicht im Titel nochmal wiederholen soll, weil viele Personen diesen Titel lesen und dann das verstärkende Effekte haben kann.
Es gilt also abzuwägen, ob und wie man über Desinformation spricht. Diese Frage stellte ich mir zum Beispiel bei dem Post über die Muslime vor der Landauer Tafel. Ich entschloss mich, diesen Post mit den Jugendlichen zu besprechen, weil man daran nicht nur gut zeigen kann, wie Falschinformationen funktionieren, sondern weil Hetze gegen Migranten häufig Inhalt von Desinformation ist. Wir halten fest, im Umgang mit Desinformation gibt es verschiedene Akteure. Die Mediennutzer, die Falschinformationen erkennen und nicht weiterverbreiten sollten. Die Journalisten, die verantwortungsvoll über Desinformation berichten sollten. Und die Plattformen. Denn deren Algorithmen spielen negative, emotionale und überspitzte Botschaften nach vorne. Davon profitieren radikale Parteien wie die AfD. Neuen Schub erhält die Diskussion über die Verantwortung der Tech-Konzerne durch immer bessere KI-Programme. KI-Videos, Fotos und Stimmen lassen sich zunehmend einfach erstellen. Alles wirkt täuschend echt.
Have I ever told you the story of the magical pistachio?
Zum Beispiel das YouTube-Video von Joe Biden im Weißen Haus. Im Hintergrund sieht man die US-Fahnen aufgestellt. Alles ist etwas verschwommen. Der US-Präsident erzählt vermeintlich mit seiner bekannten Stimme die Geschichte von den magischen Pistazien, die ihm den Weg aus dem Supermarkt gezeigt hätten, als er sich dort verirrt habe. Scheinbar ein eindeutiger Beleg für die zunehmende Altersdemenz des US-Präsidenten. In Wirklichkeit hat das Video eine künstliche Intelligenz frei erfunden. Immerhin ist der Beitrag gekennzeichnet mit Not Real, Made with AI. Anders der inzwischen gelöschte Instagram-Post des AfD-Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter aus dem Jahr 2023. Nein zu noch mehr Flüchtlingen. Zu sehen sind auf dem Foto dunkelhäutige, aggressive Männer. Sie scheinen wild zu brüllen, vermeintlich Menschen mit Migrationshintergrund, gegen die der Autor mit dem hetzerischen Post Stimmung macht. Noch ist die KI allerdings nicht perfekt. Eine Hand im Vordergrund hat 6 statt 5 Finger. Ein Portal für Faktencheck, der ARD-Faktenfinder, deckt die Fälschung auf. Auf deren Anfrage schrieb der AfD-Abgeordnete:
Die von uns genutzten Motive sind optisch, klar als künstlerische Illustrationen erkennbar. Eine Kennzeichnung erübrigt sich somit.
Künstliche Intelligenz wird aber immer perfekter. Sie ermöglicht es schon jetzt, Politikern Aussagen in den Mund zu legen, die sie so nie sagen würden. Björn Ommer, Informatikprofessor und KI-Experte an der LMU in München, berät den Deutschen Ethikrat zu der Frage, ob die Demokratie durch die neuen Möglichkeiten der KI gefährdet wird. Er fordert, so schnell wie möglich klare gesetzliche Regelungen, um die KI-Entwicklung nicht nur dem freien Markt zu überlassen. Wie KI genau arbeitet, weiß man nicht. Expertinnen und Experten sprechen von einer Blackbox.
Sie würden keine Pille schlucken, weil eine Firma, die damit viel Geld verdient, gesagt hat, das passt schon, ja, so eine Blackbox-Pille. Sondern hier erwarten wir, dass es Regulierungsbehörden gibt, die hineinschauen können in Teile dieser Technologie und trotzdem damit sehr, sehr viel Geld verdienen können.
Die Europäische Union geht hier weltweit voran. Mit dem sogenannten AI Act, dem ersten Gesetz zur Regulierung von KI. Verabschiedet werden muss er nur noch von den nationalen Parlamenten. Im AI Act wird unter anderem die Pflicht zur Transparenz vorgeschrieben. Gefordert wird eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Audios, Bilder und Videos.
Künstlich erzeugte oder bearbeitete Inhalte, Audios, Bilder, Videos, müssen eindeutig als solche gekennzeichnet werden.
Ohne gesetzlichen Zwang, so argumentieren viele KI- und Tech-Experten, würden die Plattformen kein Geld investieren in die Entwicklung von technischen Lösungen. Etwa die Kennzeichnung von Desinformation, Filter, Wasserzeichen oder was sonst noch so an Technologien diskutiert wird.
Und wenn das Ziel dabei ist, Menschen nicht nur Content zur Verfügung zu stellen, sondern sie möglichst lange auf der eigenen Plattform zu halten, dann ist natürlich ein Impetus da, Botschaften zu zeigen, die Leute länger halten. Und da hat sich gezeigt, das sind eher vereinfachende Nachrichten, polarisierende und insbesondere negative Nachrichten, die das sind. Alles Dinge, die man vermutlich in einer Gesellschaft, die pluralistisch aufgestellt sein möchte, die den Dialog miteinander schätzt, nicht haben möchte.
Für Björn Ommer ist der Europäische AI Act nur ein erster Schritt. Denn die Technologie für künstliche Intelligenz wird sich rasant weiterentwickeln. Aber dieses Gesetz hebt schon jetzt demokratische Gesellschaften heraus gegenüber autoritär regierten Staaten oder solchen, in denen alles dem Markt überlassen wird.
Ich denke, dass wir bei der generativen KI-Entwicklung hier in Europa und in Deutschland einen Gegenpol setzen können zu Technologie, wie sie beispielsweise in China entwickelt wird.
Wie autoritäre Staaten Desinformationen nutzen, um Demokratien zu destabilisieren, Angst zu verbreiten oder Menschen in Verunsicherung zu stürzen, zeigen Desinformationskampagnen aus dem Ausland. Die werden gezielt erstellt, um deutsche Userinnen und User zu manipulieren. Das Bundesinnenministerium spricht von hybrider Bedrohung. Damit meint man,
nicht legitime Methoden der Einflussnahme, ohne dass ein Krieg erklärt wird.
Auf der Webseite der Organisation EU versus Disinfo finden sich dystopisch anmutende Szenarien aus Putins hybrider Kriegsführung. Zum Beispiel sogenannte Doppelgängerkampagnen. Ausländerfeindlicher, frei erfundener Content wird zum Beispiel verbreitet über gefakte Medienseiten, die so aussehen wie seriöse und bekannte Nachrichtenportale, La Stampa, Die Welt oder Le Point. Eine weitere Doppelgängerstrategie, finanziert durch den Kreml, Fälscherfirmen erstellen Posts mit Desinformationen über den Ukraine-Krieg oder die Klimapolitik der Bundesregierung und posten sie als Kommentare in den Konten von Nutzern mit vielen Followern. Aber wozu der Aufwand? Was bringt diese Lügenmaschinerie dem russischen Autokraten? Wir erinnern uns, kurzfristige Effekte einzelner Falschnachrichten lassen sich in der Forschung kaum nachweisen. Meinungs- und Verhaltensänderungen sind bei Mediennutzern selten. Aber die Masse macht's. Langfristig kann Desinformation destabilisierend auf Demokratien wirken. Die Forscherin für digitale Kommunikation Edda Humprecht erklärt, warum das so ist.
Das ist letztlich das, worauf solche Autokraten abzielen. Also das ist wirklich das Ziel, über längere Zeit hin da ein größeres Misstrauen zu schaffen, auch innerhalb von Demokratien hier Polarisierung zu verstärken, das Vertrauen zu schwächen in Institutionen, in die Regierung und so weiter.
Journalisten und Journalistinnen müssen über das Thema Desinformation berichten, ohne Falschnachrichten noch ein Podium zu geben. Ich werde weiter Medienworkshops für Schülerinnen und Schüler geben, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie man Desinformation erkennt. Alarmismus ist bei diesem Thema nicht angebracht. Viele Userinnen und User sind durchaus in der Lage, falsch und wahr zu unterscheiden. Und der Europäische AI Act setzt weltweit ein Zeichen durch seine Kennzeichnungspflicht für KI-erstellten Inhalt. Künstliche Intelligenz bietet zwar verblüffend echt wirkende Möglichkeiten zu fälschen, die Idee aber ist alt. Schon der sowjetische Diktator Josef Stalin manipulierte Fotos, indem er seine Kontrahenten herausretuschierte. Wichtig für eine Demokratie ist, dass wir Institutionen weiterhin Vertrauen schenken können. Destabilisierend wäre es für eine demokratische Gesellschaft, wenn sich Menschen zunehmend von politischer Information abwenden würden.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Desinformation, eine Gefahr für die Demokratie? Eine Sendung von Gabriele Knitsch.